nämlich zu meiner Rechten, steht Stefan Richter, ist hier heute und wird das Wort predigen mit seiner Frau Esther, die dort etwas weiter hinten sitzt. Die sagt, die mag es nicht so in der ersten Reihe. Gebt ihr mal einen fetten Applaus. Ja. Stefan Richter ist Pastor in der FEG Kassel-Wilhelmshöhe und ich habe ihn kennengelernt in der Evangelischen Allianz, speziell in der Evangelischen Jugendallianz, wo wir als Jugendkirchen zusammenarbeiten. Er leitet auch die Jugend in Kassel-Wilhelmshöhe und wir haben uns richtig kennengelernt. Er ist heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst und predigt, war schon hier auf der Bühne, hat im Jugendgottesdienst hier gepredigt, als wir zusammen einen Jugendallianz-Gottesdienst haben. Und wir sind richtig gespannt, Stefan, was du einfach heute sagen möchtest, was Gott dir auf das Herz gelegt hast.
Super, Dankeschön. Ich möchte beten vor der Predigt. Jesus, ich habe viele schöne Worte vorbereitet, aber das sind meine Worte und ich bete darum, dass es deine Worte sind. Weil nur deine Worte Kraft haben und weil sie in das Leben von jedem von uns hineinsprechen können, du weißt genau, was du jedem von uns sagen willst, auch mir. Und schenkt, dass wir verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass wir anders rausgehen, als wir reingekommen sind. Amen. Ihr Lieben, ich möchte mich zuerst bedanken bei euch als Gemeinde für die Unterstützung, die wir in den letzten ungefähr 2 Jahren bekommen haben. Manche, die uns vielleicht nicht im Detail kennen, die haben das nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall die Pastoren und die Mitarbeiter haben viel für uns gebetet. Unsere Gemeinde erlebt gerade eine etwas schwierige Phase. Wir haben vor 1,5 Jahren meinen Kollegen Reinhard Schröder beerdigt. Er ist an Krebs verstorben. Und ungefähr gleichzeitig mit seiner Krankheit sind wir in einem Bauprojekt, ich würde mal sagen, ein bisschen stecken geblieben. Wir sind umgezogen in ein neues Haus, vorübergehend in die Adventgemeinde, um eigentlich jetzt schon wieder in der Kurhausstraße zu sein. Und es beschäftigt die Gemeinde sehr, dass wir gerade im Bauantrag nicht vorwärts gekommen sind, dass uns da Steine in den Weg gelegt wurden. Aber das ist nur eine Sichtweise auf die Frage. Und ich habe mich als Pastor eine Zeit lang mit der anderen Sichtweise beschäftigt. Und vielleicht hat es auch was mit uns persönlich, mit unseren Botschaften, vielleicht sogar mit euch auch zu tun. Denn ich habe so dieses Bild im Kopf gehabt von einer Verlobung. Wer von euch ist verheiratet und war davor verlobt? Mal Handzeichen. Sehr schön. Eine bunte Mischung hier. Wenn man sich verlobt, passiert normalerweise etwas Seltsames. Man ist in seiner Beziehung so intensiv geworden. Man möchte alles jetzt auf den Punkt bringen. Man möchte endlich seinen Schatz heiraten. Und ab der Verlobung beschäftigt man sich nur noch mit Einladungskarten, mit Deko, mit Hochzeitstanz, mit Planungen, mit Essen, mit irgendwelchen Streitereien mit den Familien, nur noch technisch. Aber das, was einen dorthin gebracht hat, dass man sich verlobt, nämlich die Liebe und eine definierte Beziehung, das bleibt manchmal ein Stück weit auf der Strecke. Und ich empfinde uns als Gemeinde in genau dieser Situation. Wir kämpfen und kämpfen und kämpfen und sind an praktischen und an taktischen und an finanziellen und sonst was für Entscheidungen dran. Aber was will uns Gott denn beibringen? Was will er uns lehren? Was ist das größte Gebot? Was ist das Wichtigste, was er uns mitgeben soll, will, dass wir davon leben sollen? Jesus wurde einmal gefragt, was ist das höchste Gebot für uns? Und Jesus sagt, das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Und das Zweite ist das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ich möchte euch das ein bisschen veranschaulichen. Ich habe ein Seil mitgebracht und dafür brauche ich mal 3 Freiwillige, die mich hier vorne unterstützen. Einfach mal spontan hier mit nach vorne kommen. Einen brauche ich hier oben und 2 hier vorne. Du nimmst bitte mal einen Knoten, du den nächsten und wir stellen uns so, dass es hier so ein schönes Dreieck ergibt. Okay? Du hast den besten Job hier, du symbolisierst die Liebe Gottes. Darfst du mal hochhalten, ja? Du darfst auch mal deinen Arm nach oben strecken, du symbolisierst die Liebe zu dir selbst. Und du symbolisierst die Liebe zu dem Nächsten. Was bei Martin Luther das Doppelgebot der Liebe heißt, möchte ich euch mal als so eine Art Dreifachgebot der Liebe präsentieren. Ihr könnt eure Arme wieder ein bisschen runternehmen, sonst ist es so anstrengend, wenn ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde drüber rede. Ich fange hier oben an bei Gott. Gott ist die Liebe, wer glaubt das? Jawohl, Gottes Liebe ist ansteckend, Gottes Liebe ist kraftvoll, Gottes Liebe hat so viel Power. Und ich habe mir so vorgestellt, Gottes Liebe ist wie so ein Tanklastwagen. Dann, wenn mein Auto leer gefahren ist und wenn meine Liebe ausgelaufen ist, dann fahre ich an die Tankstelle und ich habe wieder Nachschub. Gottes Liebe ist immer verfügbar, sie ist immer da. Und diese Agape, die Bibel spricht ja von Agape, von einer neuen Vokabel, die ist so viel größer als ich, aber ich muss mit dieser Liebe verbunden sein. Und diese Liebe, die muss in mein Leben ankommen. Sie muss bei mir ankern. Ohne Liebe kann ich nicht sein, ohne Liebe kann ich nicht leben, ohne Liebe bin ich schwach. Ich soll aber nicht schwach sein, ich soll kraftvoll sein, ich soll liebevoll sein. Und die Bibel spornt uns an und sagt, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Ja, wen sollen wir denn lieben? Wir sollen ihn lieben, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen die Liebe weitergeben. Denn Liebe ist nicht statisch, Liebe ist lebendig, Liebe zählt nicht. Liebe streckt sich aus. Liebe fließt einfach so weiter. Und ich glaube, dass in diesem Dreieck so eine Art Reihenfolge ist. Dass meine Liebe von Gott kommen muss. Ich bin zu klein, ich bin zu schwach für meine eigene Liebe. Aber die Liebe muss mich selber treffen. Sie muss mich durchfließen, sie muss mich stark machen, damit ich sie weitergeben kann. Denn wenn ich sie weitergebe, werden Menschen darauf hingewiesen, dass es einen Gott gibt, der Ursprung dieser Liebe ist. Aber was würde passieren, wenn ich eine dieser Ecken einfach weglassen würde? Geh du bitte mal einen Schritt nach vorn und lass mal deine Ecke einfach erschlaffen. Stellt euch vor, wir hätten keine göttliche Liebe. Wir würden Gott aus unserem Leben rauslassen, so wie es unsere Gesellschaft gern tut. Wir hätten keine ewige Dimension, wir hätten keine Agape, wir hätten keine Überraschung, sondern wir müssten alles irgendwie aus eigener Kraft hinkriegen. Arbeiten und arbeiten und lieben und noch mehr machen. Es würde uns überfordern. Es würde uns alle machen. Wie so viel Liebe können wir niemals aufbieten wie dieser Gott, der uns endlos liebt. Und ich glaube, unsere Welt wäre liebloser und sie wäre ein Stück sinnloser. Du darfst dich wieder normal hinstellen. Wenn wir die Nächstenliebe weglassen würden, geh ruhig einen Schritt nach vorn. Wie wäre dann diese Welt? Sie wäre furchtbar. Es gäbe nur noch mich und Gott, ich wäre vielleicht wie so ein Heiliger, ich würde auf dem heiligen Berg wohnen und mich aus der ganzen Welt zurückziehen. Ach Herr, verschone mich mit diesen ganzen furchtbaren Leuten in meiner Familie und in meiner Gemeinde und in meiner Straße und in meinem Job, ich möchte nur noch dir dienen. Das kann mal für einzelne Tage schön sein, aber es ist nicht der Sinn unseres Lebens, sondern wir sollen den Nächsten lieben und wir sollen uns selbst lieben. Du darfst dich wieder normal hinstellen. Stellt euch vor, wir würden uns selbst nicht lieben und die Liebe Gottes würde in uns nicht ankommen. Wir wären eine Mischung aus Mutter Teresa und geistlichem Sklaven. Wir würden arbeiten, aber ohne Herz. Wir wären nicht dabei, weil wir selber nicht das Gefühl hätten, Gottes Liebe beschenkt mich zuallererst und ich habe sie zuallererst erfahren, damit ich sie weitergeben kann. Es wäre ein Zwang, es wäre Gesetzlichkeit, es wäre kein schöner Dienst. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ihr dürft das Teil einfach so hinlegen, wo ihr seid und euch wieder hinsetzen. Dankeschön. Ich glaube, dass wir in alle drei dieser Dimensionen investieren müssen. Ich glaube, das ist für dich privat wichtig und ich glaube, das ist für uns als Gemeinde wichtig. Für wen machen wir den Gottesdienst? Wir machen Gottesdienst zuallererst für Gott. Ihm muss er gefallen. Er muss Freude daran haben. Aber wenn dieser Gottesdienst nicht bei dir ankommt, wenn du nicht mit ganzem Herzen hier sitzt und sagst, boah, mir geht das Herz auf, Gott kommt bei mir an, dann wäre dieser Morgen heute vergeudet. Und wenn du den Gottesdienst nicht für andere mitdenkst, wenn du nicht daran denkst, ob dem anderen der Kaffee schmeckt und ob dem anderen die Musik gefällt und ob der andere einen schönen Sitzplatz findet und ob der andere sich mit seinen Kindern hier wohlfühlt, dann wäre einiges in der Gemeinde, glaube ich, weniger schön. Und deswegen möchte ich in alle drei dieser Dimensionen ein bisschen einsteigen, ein bisschen tiefer gehen und fange an mit der Aufforderung, du sollst Gott lieben. Die 10 Gebote in Hebräisch gehen los. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Vernunft. Warum? Weil Gott der Einzige und weil Gott der Herr ist. Weil Gott die Liebe ist, weil er in seinem Charakter das schon widerspiegelt. Aber wenn ich sage, du sollst Gott lieben, dann finden das manche Leute zu krass. Ich kann doch niemanden befehlen, ihn zu lieben. Liebe kann man nicht befehlen. Liebe passiert einfach. Ja, ist richtig. Und trotzdem glaube ich, das Natürlichste, was du in deinem Leben tun kannst, ist es, Gott zu lieben. Keiner hat seinem Kind, als es geboren wurde, gesagt, bitte atme. Oder bitte iss was. Nein, das ist natürlich. Das gehört zu unserem Alltag, das gehört zu unserem Leben dazu, Gott, den Schöpfer, kennenzulernen und in seine Liebe, in eine Liebesbeziehung einzutreten. Das muss so selbstverständlich sein wie atmen und wie essen und wie trinken. Und Gott ist so groß in seiner Liebe, dass ich ihn manchmal nicht fassen kann. Stellt euch vor, wenn meine Liebe so eine normale Steckdose zu Hause wäre mit 220 Volt und Gottes Liebe ist wie so ein Atomkraftwerk mit 2 Millionen Volt, die da rauskommen mit solchen dicken Kabeln, das würde niemals bei mir ankommen können. Wisst ihr, warum die Bibel ein anderes Wort für Liebe benutzt, wenn es um Gott geht? Weil es diese Überforderung ausdrückt. Diese Liebe, die viel größer ist, diese Agape, diese nie versiegende Liebe, diese göttliche, diese hingebende, sich selbst verschenkende Liebe. Und dann heißt es in 1. Korinther 13, diese Agape ist langmütig und freundlich. Agape eifert nicht, Agape treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit passiert, sie freut sich an der Wahrheit. Agape erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles, duldet alles, denn die Liebe hört niemals auf. Diese Liebe kann ein Mensch unmöglich abbilden. Ein Mensch kann unmöglich die Kraftquelle von dieser Liebe sein, weil es eine Überforderung wäre. Stellt euch vor, ich würde meinen Namen dort eintragen. Stell dir vor, du würdest deinen eigenen Namen eintragen. Das wäre eine Komödie. Stefan ist langmütig und freundlich. Stefan eifert nicht, Stefan treibt nicht Mutwillen, er bläht sich nicht auf. Stefan verhält sich nie ungehörig. Er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu. Stefan freut sich nicht über Ungerechtigkeit, er freut sich an der Wahrheit, er trägt alles, er glaubt alles, hofft alles und er duldet alles. Ihr habt einen Zeugen, der weiß, dass es nicht funktioniert und er sitzt da hinten. Meine Liebe ist zu klein, aber Gottes Liebe ist groß, sie ist großartig. Und wisst ihr was? Gott liebt zuerst. Er liebt nicht erst, wenn du dir das verdient hast, sondern er gibt einen Kredit, er legt vor. Er geht den ersten Schritt der Liebe. Er tritt in mein Leben hinein und er fordert mich heraus, ein Amen zu sagen. Er fordert mich heraus, zu reagieren. Er sagt zu dir, ich will, dass du meiner Liebe eine Rückantwort gibst. Dass du meine Freundschaftsanfrage beantwortest. Und wenn du mich liebst, dann sollst du das volle Kanne tun. Mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit ganzer Vernunft, mit allem, was irgendwie reagieren kann. Und ich finde es so schön, dass man Gott nicht nur mit dem Kopf lieben kann, weil dann wäre Glaube nur für Gymnasiasten und Professoren da. Sondern du kannst auch mit deinen Gefühlen Gott lieben. Du kannst auch dann, wenn dein Verstand aufhört und wenn deine Gefühle Pause haben, auch dann kannst du Gott lieben. Und du sollst es volle Kanne tun, volle Kraft voraus. Denn diese Liebe Gottes, sie braucht eine Antwort. Und diese Liebe Gottes, die bekommt ein Gesicht. Die bekommt eine Definition, die bekommt einen Namen. Gott wird so deutlich in seiner Liebe, dass er Jesus Christus in diese Welt schickt. Dass er selbst auf diese Welt kommt, dass er sich klein macht, weil er dich liebt. Und wenn wir über Liebe sprechen würden und Jesus ausklammern würden, dann würde uns ein großer Teil fehlen, ein großer Teil dieser praktisch wahrnehmbaren Liebe.
Denn in Christus wohnt die Fülle Gottes leibhaftig bei uns. Und Gott, er bleibt nicht theoretisch. Liebe ist für ihn kein Gefühl, sondern eine Tat. Und diese Tat geht bis zum Äußersten. Römer 5, 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Kotzbrocken waren. Meine Übersetzung. Gott liebt zuerst. Gott schießt die Liebe vor. Und die ganze Hingabe, die ganze Selbstlosigkeit, die ganze Aufopferung Gottes, die sehen wir am Kreuz von Golgatha, an den ausgebreiteten Armen von Jesus. Das ist der Gipfel, der Höhepunkt von Gottes Liebe an dich. Diese Liebe kann den Hass durchbrechen. Diese Liebe kann Vergebung schaffen. Diese Liebe nimmt uns die Angst weg. Angst, die Sünde uns immer einreden will. Diese Liebe nimmt uns den Abstand weg, die Distanz, die wir zu Gott haben. Jesus hat es durchbrochen. Johannes 15, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und für diese definierte Liebe bist du geschaffen worden. Gott will, dass diese Liebe bei dir landen kann, dass sie fühlbar ist, dass sie deutlich wird, dass sie gültig wird für dich. Ich gehe einen Schritt weiter und schaue auf mich selber. Wenn diese Liebe Gottes und seine Allmacht und sein klares Licht, sein klarer Blick in mein Leben tritt, dann habe ich einen Spiegel vorgesetzt. Und ich sehe in diesem Spiegel praktisch zwei verschiedene Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist die, dass ich erkenne, dass mein Leben und mein Denken und meine Taten nicht zu Gott passen. In diesem Spiegel sehe ich allen Scham, sehe ich alle Distanz, aber Gott schockiert es nicht, es schockiert nur mich. Es schockiert nur mich, weil ich denke, ich sei ein guter Mensch. Aber Gott schockiert es nicht, weil er weiß, dass dem nicht so ist. Und weil Jesus auch kein Problem damit hat, dass ich Sünder bin, weil er sagt, du, mein Freund, ich bin gekommen, damit du eine Antwort hast. Jesus kennt mein Herz durch und durch. Er liebt mich, obwohl ich ein Sünder bin. Er sieht alle Falten, alle Runzeln. Und es gibt einen tollen Satz von Tim Keller, der gesagt hat, ich habe mehr Macken und Schwächen, als ich mir je vorstellen kann. Mit anderen Worten, ich bin so sündhaft und so schlecht, ich erschrecke darüber. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Aber ich bin von Gott geliebt und angenommener, als ich es je hoffen könnte. Und wer diese Gleichzeitigkeit verstanden hat, der hat das Kreuz verstanden. Der hat verstanden, dass Jesus nicht aus Pillepalle für irgendwelche Lappalien ans Kreuz gegangen ist, sondern für harte Fakten. Und er hat verstanden, dass Jesus das gemacht hat, um mir eine Tür aufzumachen, um mir zu ermöglichen, dass Gottes Liebe in mein Leben hinein kann, dass es dort landen kann und dass es etwas heilen, etwas aufräumen kann. Jesus ist der, der zuerst vorgelegt hat. Jesus ist der, der zuerst geliebt hat. Der zuerst versöhnt hat. Der zuerst angenommen hat. Und Jesus ist der, der in dein Leben einen Zuspruch sagen möchte. Wer du bist und ob du geliebt bist, das muss von außen in dein Leben zugesprochen werden. Das ist die Aufgabe von Eltern. Das ist zum Teil auch die Aufgabe von guten Freunden. Und ich hoffe, dass es in deinem Leben passiert ist. Aber der Zuspruch heute Morgen, der kommt von deinem Vater im Himmel. Der geht an seine Kinder und Gott möchte dir sagen, dass du ein geliebtes Geschöpf bist, von unendlichem Wert für die Ewigkeit bestimmt. Das ist deine Identität. Du bist ein geliebtes Geschöpf von unendlichem Wert für die Ewigkeit bestimmt. Dieser Satz ist die Übereinstimmung von Gottes Gedanken über dich und ich hoffe, dass es in deinem Leben stimmt. Ich möchte euch was veranschaulichen. Ich habe einen Geldschein mitgebracht. Wie viel ist der wert? Weiß keiner hier, oder? 50, ja? 50 Euro. Das ist aber nur ein Stück Papier, ja? Das hat vielleicht 2 Cent wert oder so. Wer sagt mir mit Sicherheit, warum das 50 Euro wert sind. Auf diesem Schein sind ein paar Sicherheitsmerkmale drauf. Aber hier ist ein Merkmal ganz oben, da sieht man eine kleine Unterschrift. Da steht M. Draghi, das ist der Notenbankpräsident, und er steht dafür gerade, dass dieser Schein tatsächlich einen Gegenwert von 50 Euro hat. Er ist praktisch die höhere Macht, die diesem blöden Zettel zuspricht, dass er viel wert ist. Und was würde passieren, wenn ich diesen Zettel jetzt nehme und einfach ganz schlecht behandle? Ich zerknülle ihn, ja? Ich trampel drauf rum, ich mache vielleicht noch schlimmere Sachen. Und wie viel ist dieser Zettel jetzt wert? 50 Euro. Weil der Wert nicht aus dem Zettel kommt. Der Wert ist hineingesprochen, er ist zugesprochen. Die Bibel sagt uns, wenn du einen großen Wert von Gott hast, dann sollst du diesen Wert nicht vor die Schweine werfen. Du sollst ihn nicht kaputt machen lassen. Denn du bist viel wert, weil du weißt, wer unterschrieben hat. Dein Schöpfer, der allmächtige Herr des Himmels und der Erde, er ist derjenige, der dich liebt und der dir Wert zuspricht und der dich unendlich wertvoll und unendlich wunderbar geschaffen hat. So wertvoll, dass durch keine Krankheit, durch keine Hässlichkeit, nicht mal durch den Tod etwas wegfallen kann. Eine Studentin, die ich kennengelernt habe, hat mir erzählt, dass sie das sechste von sieben Kindern ist. Sie hat gesagt, sie hat 5 ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Und sie sagte mir, das ist der Grund, warum ich überhaupt auf der Welt bin. Meine Eltern haben sich sehnlichst einen Sohn gewünscht. Und dann kam ich. Sie war ein Mensch, der keinen Selbstwert hatte. Ein Mensch, der das nicht zugesprochen bekommen hat. Als ich sie kennenlernte, war sie bereits Christ. Und sie hat mir erzählt, dass sie ihren Wert in Gott gefunden hat. Dass sie wusste, wer sie war. Dass sie entdeckt hat, in ihr ist etwas Schönes, ist etwas Liebevolles, etwas Geselliges. Mittlerweile ist sie Missionarin und sie ist mit Jesus allein unterwegs, weltweit. Und sie sagt, Jesus bestimmt einfach den neuen Zielort, wo ich hin soll. Er versorgt mich. Er liebt mich. Er ist bei mir. Und ich glaube, sie hat diesen Satz für sich entdeckt, dass sie ein geliebtes Geschöpf ist, von unendlichem Wert und für die Ewigkeit bestimmt. Und das bist auch du. Gott will dich erreichen mit diesem Wert, er will dich voll pumpen, er will dich fähig machen, ihn zu lieben, zurückzulieben. Er will dich fähig machen, in dieser Welt ein Licht zu sein, ein Wohlgeruch zu sein. Und jetzt stell dir vor, wenn du mit diesem Selbstwert, mit diesem Erlebnis weitergehst zu deinem Nächsten und wenn du ihm diese Liebe weiterschenken kannst. Denn die Bibel sagt uns, wir sollen den Nächsten lieben. Wisst ihr, es gab zur Zeit Jesu eine interessante Diskussion, weil ich glaube, die Leute, die wollten das nicht so gern machen. Der Nächste kann ja auch anstrengend sein. Und dann fängt man an, 3 Stunden zu diskutieren, wer ist der Nächste, damit man nicht 3 Stunden lieben muss. Und sie kommen zu Jesus und diskutieren und fragen ihn. Und die einen dachten wahrscheinlich, der Nächste, das ist nur jemand aus meinem Land. Der Nächste sagt, oh, nein, das stimmt nicht, das ist nur jemand aus meiner Religion. Oder es ist nur jemand aus meiner Konfession. Oder es ist nur jemand aus meiner Familie. Oder es ist am besten nur mein Freund. Und er sagt Jesus, das ist zu einfach. Und einfach ist meistens nicht so biblisch. Und auf die Frage, wer ist mein Nächster, fängt Jesus in vielen Beispielen an, das aufzufächern. Schau bitte mal nach links, wer sitzt denn da? Und schau mal nach rechts, wer sitzt denn da? Das sieht schön aus von hier vorne. Nochmal, schaut mal nach links und jetzt nach rechts. Wunderbar. Das ist dein Nächster. Viele sind vielleicht jetzt froh, dass ich nicht den Übernächsten genannt habe, aber auch das ist dein Nächster. Und auch der Überübernächste. Und so geht die Kette weiter. Eigentlich jeder ist dein Nächster. Oder schau in dein persönliches Umfeld, dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern. Das sind deine Nächsten. oder auch dein berufliches Umfeld, dein Chef, deine Kollegen, das sind deine Nächsten, deine Fußballfreunde, deine privaten Freunde, deine Urlaubsfreunde. Selbst derjenige, der deine Hilfe braucht, den du gar nicht kennst, das ist dein Nächster. Aber es gibt eine Person, die definitiv dein Nächster ist. Das ist dein Feind. Das ist die Person, die dich am allermeisten Nerven kostet, die dich am meisten Kraft kostet, die vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen in deine Gedanken hineinkrabbelt. Wisst ihr, der Nächste, das ist von einfach bis kompliziert jeder. Von naheliegend bis ganz fern jeder. Und jetzt merkt ihr, das überfordert uns. Es geht so ein bisschen der Blutdruck hoch und wir merken, das ist viel zu viel, das schaffen wir nicht. Wir können nicht so perfekt lieben. Und Jesus sagt, du sollst es doch. Und Jesus erklärt das so simpel und so einfach, dass es eigentlich eine Kindergeschichte ist. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der von A nach B geht, geht seine Straße und plötzlich wird er überfallen. Gibt es ein paar Bilder dazu? Sehr schön. Das ist meine Erinnerung an die Kindheit. Ein Mann wird ganz böse überfallen. Es wird nicht geschrieben, warum, ist völlig Wurst, sondern er wird einfach am Straßenrand liegen gelassen und da liegt er voller Schmerzen und voller Wunden. Die Gangster sind abgehauen und er würde sich wünschen, dass jemand da bleibt und ihm einfach hilft. Und zuallererst kommt eine wichtige Person vorbeigelaufen, ein Pastor aus Wilhelmshöhe, Stefan Richter heißt er. Er läuft vorbei, aber er hat keine Zeit, er muss ins Jesuszentrum weiter, er muss zum Predigen. Dafür hat natürlich der arme Mann Verständnis und er wartet auf den Nächsten. Und als Nächstes kommt Gideon vorbei und dann kommt Willi vorbei und dann kommt Matthias vorbei und sogar Annegret kommt vorbei, aber alle haben gerade wichtige Aufgaben zu tun. Und schließlich kommt ein Schalke-Fan vorbei. Und er sitzt auf seinem Esel, er sieht das Elend, er hält an und da er Kummer gewohnt ist, verbindet er die Wunden und er kümmert sich, er investiert Zeit und Geld. Und am Schluss setzt er den armen Mann auf sein Maultier und stellt sicher, dass er eine tolle Versorgung bekommt. Und ich mag dieses Schlussbild, das kann auch noch eine Weile einfach anbleiben. Weil es mich träumen lässt. Wer von diesen Personen hat es richtig gemacht? Wer von diesen Personen ist derjenige, den wir uns zum Vorbild nehmen sollen? Wäre unsere Welt nicht viel schöner, wenn wir das hätten? Wenn die ganze Welt nur aus solchen Personen besteht, wäre diese Welt nicht gottgemäßer? Würde sie nicht seinen Charakter und sein Verhalten widerspiegeln? Wäre es nicht ein Traum? Aber Spoiler, dieser Traum ist nicht da. Wahrscheinlich, weil wir Hass und Zerbruch viel stärker empfinden als Liebe. Du kannst 100 Liebestaten tun und du machst einen krassen Fehler und alles ist dahin. Warum hat Sünde so eine große Macht, das Gute, das sehr Gute mit einem Schlag kaputt zu machen? Chaos entsteht von selbst, Ordnung muss geschaffen werden. Dunkel ist von alleine, Licht muss hineingesprochen werden. Lieblos ist von alleine, Liebe muss aktiv geschaffen werden. Liebe muss überwinden. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du zu diesen nächsten Lieber oder zu diesen Überwindern gehören möchtest. Ob du deinen Beitrag dazu leisten möchtest, dass diese Welt ein gottgemäßerer Ort wird. Und ob du bereit bist, keine Ausnahme zuzulassen. Auch deinen Bruder zu lieben, der dich immer gepiesackt hat. Auch deinen Chef zu lieben, der deine Arbeit nicht wertschätzt. Auch deinen Vermieter zu lieben, der dir das Leben zur Hölle macht. Auch den zu lieben, der sich an der Kasse vordrängelt. Und auch deinen Feind zu lieben, der das Leben dir schwer macht. Jesus sagt, wenn wir nur die lieben, die wir sowieso lieben, das ist einfach, das kann jeder. Aber du sollst den Nächsten lieben. Und jetzt drehen wir das Bild nochmal um und sagen, dein Nächster soll dich lieben. Schau nach links und rechts, das ist dein Nächster, der soll dich lieben. Dein Ehepartner, deine Familie, selbst dein Feind, die sollen dich lieben. Und selbst in Lukas 10, in dem Beispiel, das wir gerade hatten, sagt Jesus, wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste geworden für den, der überfallen wurde, der unter die Räuber gefallen ist? Wer wird dir zum Nächsten? Das kann jemand in der Gemeinde sein, das kann dein Feind sein, das kann dein Freund sein. Und ich fände es traumhaft, wenn wir erleben, wie unsere Feinde plötzlich zu uns sagen, hey, ich möchte mit dir mein Gespräch führen, weil ich dich eigentlich mehr wertschätze, als bei dir ankommt. Wäre das nicht traumhaft, wenn unser Blickwinkel sich so verändern würde? Und ich möchte zusammenfassen, Gottes Liebe hat so viel Millionen Volt, dass wir sie eigentlich gar nicht überleben würden. Gott muss seine Liebe runterregeln, er muss sie klein machen, er muss sie in 220 Volt verwandeln. Er braucht eine Liebe aus Fleisch und Blut mit einem Pulsschlag, mit einer Stimme, mit einem Gesicht, mit einer Augenfarbe. Und das ist Jesus, der zu uns kommt, der ans Kreuz geht aus lauter Hingabe und Liebe. Und diese Liebe trifft auf einen Menschen, der es nicht wert ist. Damit bin ich gemeint. Und dieses Verständnis hilft mir auch, zum Nächsten weiterzugehen, um ihm zu zeigen, hey, so wie Gott mich zuerst geliebt hat, kriegst auch du einen Kredit von mir, weil ich dir durch mein Handeln zeigen möchte, wie Gott ist. Vielleicht ist dein Liebestank heute Morgen leer. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den Liebestank immer voll hat. Die erste Variante ist, wenn du nach dem Tanken den Tank richtig zuschraubst und verblommst und zuschweißt und aufpasst, dass ja nie ein Tropfen rauskommt, dann wird dein Liebestank für immer voll sein. Die andere Möglichkeit ist die, dass du so richtig rauspulverst, so richtig verschwendest, so richtig verschwenderisch fährst und liebst und jeden zweiten Tag an die Tankstelle fährst, um dich neu auftanken zu lassen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir uns für das zweite Modell entschieden. Wir haben uns entschieden, Jesus in die Mitte zu nehmen und bei ihm aufzutanken. Und unser Trauvers heißt 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran lernen wir für unser ganzes Leben. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Gottes Liebe in unser Leben hineinsprichst und hineinbringst. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe so groß ist, sich für nichts zu schade war, auch für den schlimmsten Menschen, für die schlimmste Situation nicht zu fein gewesen ist. Jesus, danke, dass du mich siehst in meinem Leben. Du siehst meine Situation, die oft unvollständig ist. Du siehst mein Herz, was zu klein und zu schwach ist, und ich bete, dass du es neu füllst. Und ich bete für jeden von uns, wie wir hier sitzen. Herr, wir merken, dass Angst unser Leben beschleichen will und dass Hass unser Leben beschleichen will. Wir sehen es in unserer Gesellschaft. Und das kann nur dann kraftvoll werden, wenn wir keine Liebe haben. Wenn unsere Abwehrkräfte fehlen. Und wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen sie live in unserem Leben, wir brauchen sie in unseren Gemeinden, wir brauchen sie in den Familien. Wir brauchen sie in unserer Stadt, in unserem Land. Und Herr, lass uns Christen sein, Menschen sein, die deine Liebe so praktisch weitergeben und so liebevoll erklären können, dass andere Menschen durch unser Handeln auf dich hingewiesen werden. Dass Menschen erleben, dass du ein Gott bist, der die Agape ist. Und dass diese Liebe nicht aufhört zu suchen. Dass diese Liebe nicht aufhört zu vergeben. Dass diese Liebe nicht aufhört zu existieren. Herr, bitte schenk, dass sie in unserem Leben ankommt, dass sie ankert und dass wir von dieser Liebe verwandelt werden. Amen. Ich möchte ein paar praktische Worte nachschieben. Und möchte dich fragen, vielleicht hast du in der Predigt mitbekommen, hey, es gibt eine von diesen drei Ecken, das ist so mein Platz. Da fühle ich mich am wohlsten. Diese Liebe fühle ich am stärksten in meinem Leben. Ist das die Liebe Gottes bei dir? Oder ist diese Liebe so richtig kraftvoll in dir drin? Oder bist du stark in der nächsten Liebe? Dann möchte ich dich eine zweite Frage stellen. Welches ist die Ecke, die du nicht so gut kennst? Welches ist die Ecke, wo du hinkommen möchtest, wo du vielleicht einen konkreten Schritt machst und dir überlegst, hey, wie wäre das dort zu sein? Wie würde sich das anfühlen, in dieser Ecke zu stehen? Was würde ich erleben? Was würde ich von Gott hören? Was würde ich tun? Vielleicht ist für dich die Ecke der Nächstenliebe seltsam. Und vielleicht weißt du einen bestimmten Namen, wo du merkst, da fällt mir es richtig schwer. Vielleicht weißt du genau, hey, diese eine Person, der kann ich nicht vergeben. Oder diese Situation oder diese Person zu dienen oder ihr Liebe zu schenken, das fällt mir schwer. Dann bete darum, dass Gott deinen Blick weitet. Dass er dir zeigt, wie viel Wert in dieser Situation steckt. Dass er dir zeigt, dass du eine Funktion, dass du Kraft und Macht hast, dass deine Liebe die Welt verändern kann. Und vielleicht überlegst du auch gerade, dich in die Ecke zu stellen, dich selbst zu lieben. Vielleicht zum ersten Mal zu empfinden, dass du dich selber annehmen kannst. Vielleicht brauchst du dafür sogar einen Seelsorger, einen Verbündeten, der dir hilft, diese Worte auszusprechen, diese Worte in dein eigenes Leben mit einem Ich zu versehen. Aber nicht, weil du so eine große Kraft hast, sondern weil Gott so eine große Kraft in dich hineinsprechen möchte. Und vielleicht sagst du heute auch zum ersten Mal Ja zu Gottes Liebe. Vielleicht erlebst du heute eine Bekehrung. Bekehrung heißt so viel wie Umkehr von dem Pfad, den du gegangen bist, ohne Liebe, ohne Gottes Liebe, ohne Selbstliebe. Bewusst umzukehren, bewusst den Weg zu ändern und zu sagen, ja, Jesus, ich will mich auf das einlassen, was dein Herz zu mir spricht. Ich will daran glauben, dass meine Sünde bezahlt wurde, weil du am Kreuz gestorben bist. Ich will darauf antworten, weil ich weiß, dass ich die Sünde nicht wegbekomme. Ich kann sie nicht wieder gut machen, ich kann sie nicht retuschieren, ich kann sie nicht beantworten, aber dein Blut hat dafür bezahlt. Und vielleicht ist deine Bekehrung heute dein Eingangstor zu Gott und zu seiner Liebe, dass du ihn wahrnehmen kannst, dass du zu Hause sein kannst, dass du bei Gott sein kannst. Und dass dieses Gebot, du sollst deinen Gott lieben, wirklich zwischen euch beiden ankommt. Und dann kannst du beten. Und ich lade dich ein, das zu beten. Ich lade dich ein, das mit einem Seelsorger, mit einem Freund, mit einem Mitarbeiter zusammen zu machen. Dass du von Herzen sagst, ja, Jesus, ich will dir gehören. Ich will dir ganz gehören. Ich brauche deine Vergebung, weil ich ein Sünder bin, weil ich zu wenig liebe. Und weil ich eine Neuausrichtung in meinem Leben vornehmen will. Ich will diese umfassende Vergebung erleben. Ich will diese vollkommene Liebe in mich aufsaugen. Und ich will das ewige Leben haben. Wenn du das willst, dann sag das Jesus. Sag es ihm persönlich, nimm dir Zeit für ihn. Wenn du Unterstützung brauchst, du findest jemanden, der dir dabei hilft, jemand, der dir ein Fürsprecher, ein Zusprecher ist, und feiere diese Entscheidung. Freu dich darüber, freu dich über das, was neu beginnt, und geh Schritte im Glauben vorwärts. Denn im Glauben gibt es so viel zu entdecken. Liebe ist niemals theoretisch. Liebe ist nicht für Blatt Papier und Schreibtisch gedacht, sondern Liebe ist für das tägliche Leben, für das, was wir praktisch tun. Und dann lass dich von Jesus an die Hand nehmen und in seiner Liebe durch das Leben führen. Denn Gott ist die Liebe, und wer liebt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. An dieser Stelle möchte ich schließen.